Die meisten würden jetzt wahrscheinlich eine Überschrift erwarten, die so ungefähr heißt, wir feiern heute Ostern. Und ich habe auch so eine Überschrift, aber die lautet etwas anders. Die lautet nämlich, warum wir heute und nicht nur heute kein Ostern feiern. Warum feiern wir heute kein Ostern? Da will ich einfach mal ein bisschen ein paar Dinge erläutern, die verständlich machen, worum es heute eigentlich wirklich geht und worum es heute nicht geht. Und dazu möchte ich erstmal anfangen, damit zu erklären, was Ostern ist. Und ich tue das, weil ich denke, dass wir als Christen alles, was wir tun, alles, was wir sagen, alles, in dem wir handeln, tun zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes. Und das muss unser Ziel in allen Dingen sein. Nun hat die Herrlichkeit Gottes ein Problem. Sie lässt nicht zu, dass wir irgendwas mit dieser Herrlichkeit versuchen zu vermischen. Herrlichkeit und alles, was nicht Herrlichkeit ist, passt nicht zusammen. Es geht nur Herrlichkeit Gottes oder nicht. Ich kann kein Mischgetränk daraus machen. Sondern Gott möchte die Ehre in allem bekommen, ohne Einschränkung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, was Ostern ist und was es nicht ist. Der Ursprung von Ostern kommt aus Babylon, aus Chaldea, war ein chaldäisches Fest, sprich es ging um heidnische Götter, es ging um Verehrung von Personen wie Nimrod. Wisst ihr, wer Nimrod ist? Habt ihr schon mal in der Bibel gefunden, ne? War ein Jäger? Bitte? Ja, war der Erbauer von Babylon. War ein Nachkomme von Noah, also hat die Flut überlebt, weil er ist nämlich danach erst geboren worden. Und er war der Erste, der von dem Glauben, den Noah hatte, und von dem Bund, den Noah ja sozusagen, oder besser gesagt, der Herr mit Noah errichtet hat, abgewichen ist und im Prinzip dahin geführt hat, dass er verehrt wird, dass er als Gott verehrt wird, dass er angebetet wird. Und nicht nur, dass er initiiert hat, dass andere Götter angebetet werden, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass seine eigene Frau als Himmelgöttin verehrt wird. Und das ist eigentlich der Hintergrund von Ostern, nämlich die Verehrung der Himmelsgöttin als heidnisches Fest. Und der Punkt dabei ist, das heißt, wir haben, wenn wir nur auf Ostern gucken, was Ostern vom Begriff her ist, was es als Ursprung hat, hat es überhaupt keinen biblischen Hintergrund. Und das Interessante ist, wenn wir in die Bibel gehen, werden wir den Begriff Ostern je nach Bibelübersetzung entweder gar nicht finden oder finden ihn einmal. In der Luther zum Beispiel kommt es einmal vor und ist eine absichtliche falsche Übersetzung des griechischen bzw. hebräischen Begriffes, in dem Fall des griechischen Begriffes. Weil Luther an anderen Stellen das gleiche Urwort für Ostern richtig mit Passafest übersetzt hat. Aber an der Stelle, wo das Wort Ostern in unserer deutschen Übersetzung dann vorkommt, hat er das gleiche griechische Basiswort plötzlich mit Ostern übersetzt. Aber wie ist dann Ostern überhaupt in unsere christliche Kultur reingekommen? Weil wenn es heidnisch war, wenn es so eindeutig heidnisch war, wenn es ja lange vor Christi Geburt und Leben und Kreuzigung und Tod und Wiederauferstehung schon da war, wieso ist es plötzlich in unsere christliche Kultur reingekommen? Und da gibt es eine ganz klare und geschichtlich belegte Entwicklung. Und die ist etwa wie folgt zu beschreiben. Ich kürze das alles sehr ab, wenn ihr da mehr haben wollt. Ich kann euch da reichlich auch Informationen noch zukommen lassen. Aber der Punkt ist, die junge Gemeinde, also wenn wir jetzt mal so in das Jahr 100 oder so nach Christi gehen, war eine blühende Gemeinde, die wirklich der Lehre der Apostel anhang und dementsprechend gelebt hat, aber die auch schon in Verfolgung war, wie wir wissen. Es fing ja schon in Jerusalem an, dass die ersten Christen aus Jerusalem vertrieben wurden, Was natürlich Gottes Plan war, denn dadurch wurde die Botschaft in die ganze Welt getragen. Ja, also Gott hatte einen guten Plan dahinter, auch wenn es den Einzelnen vielleicht nicht so gut vorkam. Und diese Gemeinde blühte und wuchs und explodierte. Und so kam natürlich auch der christliche Glauben in die damals bekannte Welt, eigentlich in jede Ecke. Und es gab zwei Bewegungen, die sich diesem Glauben entgegenstemmten. Das eine waren die Juden, die also Christus nicht anerkennen wollten als Messias. Und es waren natürlich auch Strömungen in weltlichen Bereichen, also zum Beispiel im Römischen Reich oder so. Und letztendlich muss man aber sagen, das alles hat gar nichts mit Menschen zu tun, sondern es hat was mit Satan zu tun. Denn Satan hat natürlich absolut was dagegen, dass Gottes Reich sich auf dieser Welt ausbreitet. Und Verfolgung war natürlich ein Mittel, zu versuchen, diese Kirche zu unterdrücken. Nur es war absolut ineffizient. Ja? Denn statt, dass diese Christen ausstarben, weil sie vertrieben wurden und plötzlich in allen möglichen Ländern auch noch verfolgt wurden, explodierte diese Kirche. Und also passierten Dinge, die auf eine andere Weise diese Gemeinde versuchte zu zerstören. Und das ist etwas, was wir in den paulinischen Briefen schon wiederfinden, dass er immer wieder davor warnt und Petrus auch, also die ganzen Apostel, nämlich dass er gesagt hat, mit meinen Worten, passt auf, dass das Evangelium nicht verfälscht wird, dass es nicht vermischt wird, dass nicht Dinge hineinkommen, Fabeln, Dinge von Menschen, die sich selbst nur aufs Podest stellen wollen. Achtet darauf, bleibt in der Lehre der Apostel. Und Satan hat genau dieses Mittel, nämlich dieses Verfälschen, Unterwandern, hat er letztendlich angewandt, indem er den römischen Kaiser um 300 irgendwo ist nach Christus dazu gebracht hat, die christliche Lehre als sozusagen, ich nenne es mal Staatskirche zu etablieren und gleichzeitig damit eine Bewegung in Gang gesetzt hat, die natürlich das Ziel hatte, dass möglichst viele sich dem christlichen Glauben, sprich Staatskirche und damit kontrollierbar, anzuschließen. Und einer der Wege, der dabei verfolgt wurde, war ein ganz einfacher. Ach, ihr habt da ein tolles heidnisches Fest. Ja, ich kann ja verstehen, dass ihr das weiterfeiern wollt. Das habt ihr schon über Jahrhunderte und Jahrzehnte mit euren Familien gefeiert. Das ist eine tolle Tradition. Wir sagen einfach, wir machen das jetzt zu einem christlichen Fest. Und so gibt es Unmengen von, Anführungsstrichen, christlichen Festen, die dadurch entstanden sind, dass die römisch-katholische Kirche oder der Katholizismus Feste definiert hat im Kalender und hat gesagt, das nennen wir jetzt als ein Fest, zum Beispiel anlässlich der Kreuzigung von Jesus Christus, also Ostern. Und so ist Ostern in den christlichen Kalender gekommen, ist die Vermischung heidnischer Verehrung von falschen Göttern hineingekommen in das an sich ja gute Nachdenken oder eben Reflektieren über den Tod und die Wiederauferstehung Jesu Christi. Und man hat dann eben das auf ein heidnisches Fest, nämlich genau das Fest gelegt, wo die Himmelskönigin verehrt wurde von den Heiden. Und hat es dann eben umbenannt, hat es Ostern gemacht, wobei man hat gar nicht viel umbenennen müssen, denn wenn man das deutsche Wort Ostern zurückfolgt, dann ist der Wortstamm nichts anderes als eben diese Verehrung der Himmelskönigin. Und so wurde nach und nach diese christliche Gemeinde immer weiter unterwandert und es gab in dieser Zeit auch eben Gemeinden, die sich dagegen gestellt haben und die sind dann aufs Massivste verfolgt und umgebracht worden. Sodass nachher nur noch ein ganz kleiner Überrest über alle Jahrhunderte hinweg wirklich den wahren Glauben versucht haben zu bewahren. Aber ich sage jetzt mal, Mainstream hat sich diesem einfachen Weg angeschlossen, weil ich konnte ja meine alten Traditionen, meine alten Gewohnheiten umwidmen und jetzt sagen, ja, das ist christlich. Und dann kommen dann nämlich solche Anekdoten raus, wie zum Beispiel das Ei, das dann genommen wird, um zu sagen, ja, das ist ein Zeichen für neues Leben. Es ist ein Zeichen für Fruchtbarkeit, aber genau aus diesem heidnischen Brauch heraus und nicht aus dem biblischen Verständnis heraus. Da gibt es nirgendwo eine Bibelstelle, die diese Interpretation zulässt. Aber sie ist hineingetragen worden als eine Tradition. Wobei wir haben uns die Tage noch unterhalten und gesagt, ich wundere mich eigentlich, warum die Ostereier plötzlich alle auf den Bäumen wachsen. Ja? Früher waren die ja vom Osterhasen. Ne? Ich weiß nicht, wie das ist heute, vielleicht eine andere Züchtung oder sowas. Oder es gibt zum Beispiel auch eine Tradition, die ist bei uns jetzt nicht so geläufig, aber die gibt es, ich glaube, in Israel. Nee, nicht in Israel, ich glaube in England oder so, aber egal. Granatapfel. Also statt Osterei Granatapfel. Mit dem Hintergrund, dass wenn man Granatapfel öffnet, sind ja viele kleine, ja, Kerne ist jetzt falsch, aber so Samenbereiche. Auch eben das Verständnis, ja, das gibt neues Leben, ne? Samen wird ausgestreut. Ist alles heidnischen Ursprungs, hat nichts, aber auch gar nichts mit Gottes Wort zu tun. Ist einfach der Versuch Satans, Gottes Wort zu verunreinigen, zu vermischen und damit das Evangelium zu zerstören, seine Kraft, seine Wirkung, weil plötzlich Dinge hineinkommen, die nichts mehr mit Jesus und seinem Leben zu tun hat, nichts mehr mit der Erlösung durch seinen Tod und Wiederauferstehung, sondern schlicht und einfach, ja, letztendlich muss man sagen, die Tradition über das Wort stellt. Und dann sind wir da, wo Jesus den Pharisäern schon damals den Vorwurf gemacht hat und gesagt hat, mit eurer Tradition ignoriert ihr Gottes Wort. Ja, die ist euch wichtiger als die Schriften, hat er gesagt. Und das kann es nicht sein. Also mit anderen Worten, die Bewegung, die dort damals war und aus der auch die katholische Kirche heraus entstanden ist, war einfach die christlichen Lehre sozusagen mit dem Heidnischen zu vermischen oder besser gesagt, das Heidnische einen christlichen Anstrich zu geben und damit letztendlich das wahre Evangelium zu verunreinigen. Letztendlich führt das zu Dingen, wie wir sie heute ja in unserer Gesellschaft massiv erkennen können, aber auch damals schon da war, und das ist das Thema Toleranz gegenüber allen Religionen. Ist alles okay, wir glauben ja alle an denselben Gott und so weiter, bis hin zu, dass unser jetziger Papst Anfang diesen Jahres eine Botschaft verkündet hat, wo er einen Hindu-Priester, einen Katholiken, einen Juden und einen Muslim zusammen im selben Video hat auftreten lassen mit der Aussage, wir glauben ja alle an denselben Gott, es kommen nur halt aus anderen Religionen und wir sollten da gucken, dass wir zusammenraufen. Ist eine pervertierte Botschaft, hat nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun, weil wir glauben nicht an denselben Gott. Es ist nicht derselbe Gott. Es gibt nur den einen wahren Gott. Und was wir dadurch gesehen haben, und das ist das, was Luther letztendlich zum Teil aufgefallen und erkannt hat, aber auch er war nur Mensch, also auch er hat nicht wirklich alles aufgreifen können, ist, dass die Christenheit schwächer und schwächer wurde. Warum? Weil die wahre Botschaft nicht mehr da, dadurch kam Lauheit in das Ganze rein, es kam die Durchmischung der Botschaften mit heidnischem Gut rein und plötzlich war gar nicht mehr greifbar, was ist eigentlich Gottes Wahrheit. Und somit kann man heute wirklich sagen, Ostern hat nun wirklich nichts mit dem Sterben und der Auferstehung Jesu Christi zu tun. Und deswegen auch meine Überschrift, warum wir heute oder überhaupt nicht Ostern feiern sollten als Christen. Und ich gebe euch noch einen Punkt. Wenn ihr mal den Kalender anguckt, wir haben heute den 27. Ne, März. Wenn wir uns also an den Gedenktag erinnern wollen, wo das passiert ist vor rund 2000 Jahren, nicht ganz 2000 Jahren, dann müssten wir das am 23. April tun. Weil da ist das Passafest. Also wir sind einen knappen Monat zu früh, wenn wir es so wollen. Ja? Damit will ich es gut sein lassen. Mir ist nur wichtig, dass wir verstehen, wenn wir hier heute zusammenkommen, geht es nicht um Ostern. Und der Grund, warum ich das so ausführlich aufgreife, ist einfach, um uns klarzumachen, Gottes Wort ist Wahrheit, ist Reinheit, ist das die einzig wahre Botschaft und die einzig frohe Botschaft. Und wenn wir die nicht in Reinheit wirklich in uns tragen, dann geht das Erlösungswerk Jesu verloren. Nicht, weil er seinen Job nicht gemacht hat, sondern schlicht und einfach, weil wir nicht mehr die Wahrheit verkünden und auch nicht mehr leben. Ja, aber es ist ja nun Fakt, dass Jesus gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und auch wenn das jetzt noch nicht der Termin ist, wenn man sagt, wir wollen das jedes Jahr feiern, wie so ein Geburtstag oder eben diese Dinge, würde ich gerne da mal ein bisschen genauer reingucken, was denn die Bibel eigentlich zu dem ganzen Thema sagt. Und ich habe 3 Folien vorbereitet und da würde ich den Horst bitten, mir die erste mal ans Fensterchen da oben zu schmeißen. Und ich glaube, ganz wichtig, über allem steht die Aussage, die Jesus selbst gemacht hat, und unter anderem Johannes 17, 12, aber auch in anderen Stellen, Matthäus und so weiter. Kommt da rein, herzlich willkommen. Ich bin gekommen, um die Schriften zu erfüllen. Insofern ist es interessant, auch zu gucken, und das werden wir auch tun, hat er jetzt nur das Neue Testament erfüllt, was nicht funktioniert, weil er ist ja das Neue Testament sozusagen, oder hat er tatsächlich das erfüllt, was das Alte Testament, die Propheten über ihn ausgesagt haben? Und da gibt es ein ganz klares, dickes, fettes Ja, das hat er. Und da möchte ich aber ein paar Dinge aufzeigen. Ich habe auf diesem ersten Slide mal so ein bisschen die Ereignisse unmittelbar vor der Kreuzigung aufgelistet und versucht, die kalendarisch zuzuordnen auf Wochentage oder wie auch immer. Und zu jedem dieser Ereignisse gibt es mindestens eine Bibelstelle, meistens mehrere, aber ich habe jetzt eine rausgegriffen. Und daran lässt sich das auch sehr gut nachvollziehen. Also ich habe da jetzt nicht lange rumbasteln müssen, um zu sehen, war es jetzt ein Donnerstag oder war es irgendwas ein Freitag oder was auch immer, sondern das lässt sich sehr gut nachvollziehen. Fangen wir mal gleich mit dem ersten an, wann war in Bethanien? Weil er ist ja von Bethanien dann nach Jerusalem eingezogen. Und in Bethanien ist er gewesen, indem er von Jericho nach Bethanien zog. Da heißt es im Johannes 12, 1 bis 2, Jesus kam nach 6 Tagen vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus der Gestorbene war und welchen Jesus aus den Toten auferweckt hatte. 6 Tage vor dem Passa gibt mir eine klare Indikation, wenn ich jetzt unterstellen würde, dass Karfreitag, wie es allgemein gelehrt wird, der Todestag und damit das Passafest war und 6 Tage zurückrechne, also Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag, Sonntag, Samstag. Und ich weiß, dass Samstag, oder besser gesagt von Freitagabend bis Samstagabend, der Sabbat ist, dann hat Jesus entweder mit seinen Jüngern die Sabbatruhe verletzt, weil von Jericho nach Bethanien war mehr, als ich an einem Sabbat zurücklegen kann an den Fern, oder er ist gar nicht am Sabbat da angekommen. Aber wenn er nicht am Sabbat, also an dem Samstag angekommen ist in Bethanien, dann stimmen die 6 Tage wieder nicht. Weil entweder war vorher da oder nachher da, aber 6 kommt nicht hin. Ne? Deswegen nehme ich euch mal mit und sage, der ist Donnerstagabend da angekommen und hat den Freitag in Bethanien verbracht. Das kann ich auch beweisen. Also ich will es nur jetzt erstmal als Punkt reinstellen. Und so fängt dieser Kalender an. Jesus war am Freitag in Bethanien, ist dort angekommen, hat die Zeit verbracht und ist am Samstag dann letztendlich nach Jerusalem eingezogen. Die Entfernung von Bethanien nach Jerusalem ist nicht zu lang für einen Sabbat. Das bezeichnen wir heute als Palmsonntag, das war der Einzug auf dem Fohlen nach Jerusalem, triumphal. Und das war das einzige Mal, wo sich Jesus als König hat feiern lassen. Wo er zugelassen hat, dass die Leute sagen durften, hier kommt der König, der zukünftige König von Israel. Es war auch der Tag, wo Jesus über Jerusalem geweint hat. Das ist die Stelle im Lukas zum Beispiel, 1941 und 44, bis 44. Und es war auch der Tag, wo er ordentlich aufgeräumt hat im Tempel, weil er gesagt hat, das soll ein Bethaus sein und nicht irgendeine andere Räuberhöhle. Ne? Da ist also viel passiert an diesem Tag. Und all das waren Dinge, die einfach passieren mussten als Einstieg in das, worum es eigentlich ging. Jesus musste nach Jerusalem kommen, damit er dort umgebracht werden konnte, sage ich jetzt mal. Er weinte über Jerusalem, weil er sagt, Jerusalem, du hast gar nicht erkannt, wer da Einzug nimmt in eine Stadt, sonst würdest du umkehren. Und er wusste und er hat vorausgesagt, da kommen wir nachher nochmal zu, dass diese Stadt nicht mehr lange sein würde. Und dann lesen wir ein bisschen weiter, dass er, das finden wir dann im Matthäus 21, 17, ich gehe jetzt nicht in jede einzelne Bibelstelle rein, aber dass er wieder zurück nach Bethanien gegangen ist, also hat er die Nacht von Samstag auf Sonntag wohl in Bethanien verbracht. Und am Sonntag haben wir dieses Erlebnis, wo er, also unser Sonntag, muss ich sagen, mit Vorsicht, was die Kalenderinformationen angeht, hat er unter anderem zum Beispiel diese Situation, wo er den Feigenbaum verflucht. Das passierte an diesem Sonntag. An dem Montag passierte auch was, da haben sich nämlich die Priester zusammengehockt und haben überlegt, wie können wir diesen Jesus aus der Welt schaffen. Und dann kommen wir an den Dienstag und das ist der Tag, wo er abends mit den Jüngern das Abendmahl angenommen hat. Und hier möchte ich mit meiner Predigt einen Moment unterbrechen. Und ich möchte uns alle einladen, gemeinsam Abendmahl zu feiern. Und ich habe aus diesem Grunde auch gebeten, da haben die Brüder mir schon geholfen, die Tische aufzustellen, weil ich möchte das heute mal anders machen, als wir es üblich machen. Üblich gehen wir ja durch die Reihen und so weiter. Wir werden es so machen, wir werden das Abendmahl hier aufbauen und ich lade euch dann alle ein, die ihr Abendmahl einnehmen wollt, an den Tisch zu kommen, dort zu bleiben, sodass wir wirklich gemeinsam wie Jesus das Abendmahl zusammen einnehmen können. Nun, er hat da keinen Tisch gehabt, er hat zu Tische gelegen, heißt es da in dem Wort. Wir stehen zu Tische, aber ich denke, das wird er uns verzeihen. Ich möchte auf diese Weise mit euch Abendmahl feiern. Und bevor wir das tun, möchte ich aber nochmal zwei, drei Erläuterungen zum Abendmahl geben. Und auch da nochmal eine Brücke herstellen zu dem, wie leicht da Vermischung reinkommen kann. Das Abendmahl hat Jesus genutzt, um mit den Jüngern gemeinsam zu speisen. Das war ein ganz normales Mahl. Und im Rahmen dieses Mahls, also dieses Essens, hat er an einer Stelle gesagt, ich nehme das Brot und hat das Brot gebrochen, hat es an die Jünger verteilt und hat dann etwas zu diesem Brot gesagt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und als sie ein Brot miteinander gegessen haben, hat er gesagt, und hier ist der Kelch. Und auch zu diesem Kelch hat er was. Sie haben also Wein getrunken oder Traubensaft, lass ich jetzt mal offen. Und dann macht er noch eine entscheidende Aussage und sagt, von diesem Kelch, von diesem Rebensaft werde ich nie wieder trinken bis zu dem Tag, wo das Reich meines Vaters kommt. Und man kann vieles über das Abendmahl berichten, da gibt es so viele Aspekte. Einen möchte ich herausstellen. Und das ist das Sinnbild der Verlobung. Das ist die Verlobung der Gläubigen mit Jesus Christus, dem Bräutigam. Also die Braut ist die Kirche, die gläubig ist. Und der Bräutigam ist Jesus Christus. Und dieses Abendmahl symbolisiert die Verlobung. Eine Verlobung im jüdischen Verständnis und auch im christlichen Verständnis der damaligen Zeit ist etwas, was ich nicht breche, sondern dass der Einstieg in eine Hochzeit ist. Ich weiß also mit diesem Verlobungskontrakt, Vertrag, wird auch die Hochzeit stattfinden nach einer gewissen Zeit. Damals typischerweise 9 Monate bis ein Jahr, so war der Zeitraum, der da vergingen musste. Das heißt, Jesus sagt Folgendes: Ich verlobe mich mit euch heute und hier. Und es war üblich, diese Verlobung mit dem gemeinsamen Trinken aus dem Wein, aus dem Weinkelch, zu besiegeln. Also Braut und Bräutigam haben gemeinsam aus demselben Kelch getrunken. Und das nächste Mal, wo Braut und Bräutigam aus diesem Kelch wieder getrunken haben, war im Moment der Hochzeit. Dazwischen haben beide keinen Wein mehr angerührt. Wenn ich das Verständnis habe, verstehe ich auch, was Jesus sagen möchte mit diesem zweiten Teil, dass er sagt, und ich werde es wieder aus diesem Kelch trinken, wenn das Reich meines Vaters gekommen ist. Das ist nämlich der Moment, wo Jesus wiederkommen wird und seine Braut holen wird. Und dann wird die Hochzeit vollzogen. Das finden wir in der Offenbarung 19. Und deswegen ist das Verständnis, dass das Abendmahl eben auch eine Verlobungsfeier ist. Es ist aber auch gleichzeitig ein Erinnern daran, welches Werk Jesus Christus ja damals, muss man sagen, noch tun wird, denn die haben ja gefeiert, bevor er gekreuzigt wurde. Für uns heute als Erinnerung daran, welchen Weg er gegangen ist. Und wichtig ist, dass wir verstehen, es ist nur symbolisch. Es ist das Brot, symbolisiert sein Leib, der gebrochen wird. Der Wein symbolisiert sein Blut, das vergossen wurde. Und hier möchte ich nur etwas zeigen, wie leicht von dieser Symbolik oder diesem Bild übergewichen werden kann in eine andere Wahrheit, die keine Wahrheit ist. Dass ich plötzlich anfange und sage, ja, in dem Moment, wo ich dieses Brot breche, breche ich den Leib Christi. Und in dem Moment, wo ich diesen Kelch trinke, wird das Blut Jesu nochmal vergossen. Und wenn ich das so verstehe, was tue ich dann? Ich lasse Jesus Christus bei jedem Abendmahl erneut sterben. Aber das Wort ist eindeutig. Das Wort sagt, er ist ein für alle Mal einmal gestorben. Das kann und muss und braucht nicht mehr wiederholt zu werden. Das Opfer ist ein für alle Mal, bis in alle Ewigkeit. Das heißt, es ist wichtig, ich verstehe, was ich verstehe, wenn ich das Abendmahl einnehme. Und da liegt zum Beispiel eine ganz große Diskrepanz zwischen dem Abendmahl und der Eucharistiefeier in der katholischen Kirche. Eucharistiefeier und Abendmahl sind nicht dasselbe, haben nichts miteinander gemein, weil sie nämlich die Eucharistiefeier im Prinzip Jesus wieder sterben lässt. In dem Verständnis der katholischen Theologie. Ja. Also darauf, das sind so Dinge, wo wir immer wieder merken, dass da kleine Sachen reingekommen sind, einfach über Tradition oder über theologische Entwicklung, bla bla bla, über Jahrtausende. Ja. Also wir wollen heute Abendmahl feiern, wir wollen uns daran erinnern, wie Jesus Christus mit seinen Jüngern zusammensaß und diese Verheißung ausgesprochen hat, dass er sagt, ich werde wiederkommen. Und das Werk, das ich tue werde, schafft die Voraussetzung dafür. Und da wollen wir uns dran gemeinsam erinnern, wenn wir das Abendmahl jetzt gleich annehmen. Und das heißt auch, dass wir als Gläubige nur dieses Mahl wirklich annehmen können, weil nur, wenn ich gläubig geworden bin, wenn ich Jesus Christus als meinen Herrn anerkenne, dann kann ich auch dieses Abendmahl wirklich begreifen. Dann verstehe ich, dass er mein Erlösungsweg ist. Dann weiß ich, dass er mein Bräutigam ist, der kommen wird, um seine Gemeinde zu holen als die Braut. Und das ist wichtig, dass uns das einfach bewusst ist. Die Jünger wussten ja eigentlich, was kommen würde, und doch haben sie es nicht verstanden. Woher auch? Ja, woher konnten sie sehen, dass dieser König, der triumphal nach Jerusalem eingezogen ist, an dem Tag, dass der wenige Tage später ans Kreuz wie der übelste Verbrecher genagelt wird und eine ganze Welt für sie zusammenbricht? Und auch da möchte ich nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, was ist eigentlich dann in der nächsten Zeit passiert. Und dann gucken wir mal bitte auf die Folie 2, die ich da vorbereitet habe. Diese Folie hat etwas ganz Besonderes. Die erste hatte das zwar auch, aber da spielt es nicht so eine Geige. Ihr findet hier zwei sozusagen Kalendereintrage. Nämlich oben, das wären so unsere typischen Wochentage, ne? Und wenn wir von einem Tag reden, fängt er für uns eigentlich gedanklich immer morgens an und hört abends auf. Der jüdische Kalender zählt anders. Das ist biblisch belegt, also das können wir in Bibel nachvollziehen, da will ich jetzt nicht so tief rein. Aber deswegen habe ich diese zweite Zeitskala, nämlich diesen grauen Balken, darunter gesetzt. Und der ist im Grunde genommen einen halben Tag verschoben. Denn der jüdische Tag fängt immer mit dem Abend an und hört mit dem Tag auf. Im Verständnis des jüdischen Kalenders. Das ist aber wichtig, weil ich nur dann die Ereignisse, die wir rund um die Kreuzigung und den Wiederauferstehung Jesu Christi nachvollziehen will, dass ich das im Hintergrund habe, sonst kommt es nicht auf. Sonst geht es nicht, weil sonst komme ich mit Abenden und so weiter durcheinander aus der biblischen Erzählung. Wichtig ist, dass wir verstehen, also der Vorbereitungstag, also das Fest, was zu der Zeit gefeiert wurde, als Jesus gekreuzigt wurde, war das Fest des ungesäuerten Brotes. Das war nicht nur ein einzelner Tag, das war eine Periode, da waren mehrere Dinge. Und das Zweite, was man verstehen muss, und das kann ich aus dem Alten Testament im Levitikus oder so, das ist das dritte Buch Mose, nachlesen, an mehreren Stellen, nicht nur da, aber auch da. Jede Festperiode oder jeder Festtag wird in der Bibel zwangsläufig als Sabbat bezeichnet. Das heißt, ich muss mich davon lösen, dass Sabbat nur der Freitagabend zum Samstagabend ist, sondern auch jeder Festtag oder wenn ich eine Festperiode von einer Woche hatte, dann war typischerweise der erste und der letzte Tag ein Sabbat, weil dann eine heilige Versammlung stattfand oder solche Dinge. Das heißt, wenn wir in der Bibel etwas lesen und das heißt ja am Vorabend des Sabbats, dann ist das nicht zwangsläufig der Freitag oder der Donnerstag, je nachdem, wo ich zeitlich mich befinde, sondern kann auch der Vorabend eines Sabbats einer Festperiode sein. Und das ist wichtig, weil nur dann kommen wir mit diesem Kalender klar. Es war das Fest des ungesäuerten Brotes. Und damit gab es mehrere Sabbats in dieser Woche. Vom biblischen Verständnis her. Wir können aus diesen Ereignissen ableiten, und das macht auch absolut Sinn und passt, dass Jesus Christus nicht etwa an einem Freitag gekreuzigt wurde, sondern am Mittwoch gekreuzigt wurde. Warum Mittwoch? Auch das lässt sich einfach belegen. Es gibt eine prophetische Voraussage und Jesus hat sie wiederholt. Er hat nämlich auf Jona verwiesen. Wie lange war Jona im Bauch dieses großen Fisches? Es war übrigens kein Wal, also es steht nirgendwo in der Bibel, dass es ein Wal war. Es war ein großer Fisch. Wie lange war er im Bauch? Wie viel? Nee. Drei Tage und drei Nächte. Ganz wichtig. Drei Tage und drei Nächte. Und Jesus hat auf die Frage der Pharisäer, zeig uns noch ein Zeichen, hat er mal geantwortet und hat gesagt, ich werde euch kein Zeichen mehr zeigen. Es wird ein Zeichen euch nochmal gegeben werden. Nämlich der Sohn der Menschen wird drei Tage und drei Nächte in der Erde sein und dann auferstehen. So sinngemäß hat er es formuliert. Wie Jona. Und hat sich direkt auf dieses alte Schrift bezogen. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder im Hinterkopf haben. Jesus ist gekommen, um die Schriften zu erfüllen. Damit reden wir über was wir als Altes Testament bezeichnen. Deswegen auch etwas, was ich hier und da in Gemeinden sehe oder in Lehren höre, ist, naja, das Alte Testament brauchen wir nicht mehr, weil wir leben ja unter dem neuen Bund. Ich bin nicht in der Lage zu begreifen, was Jesus Christus bewirkt hat, was er getan hat, wenn ich das Alte Testament nicht dazu nehme. Jesus ist gekommen, um die Schriften zu erfüllen. Wenn ich nicht weiß, was die Schriften beinhalten, verstehe ich nicht, was Jesus sagt, und dann weiß ich auch nicht, warum die Dinge so passierten und passieren mussten. Hier ist so ein Beispiel. Und Jesus hat das klipp und klar gesagt. Ich bin drei Tage und drei Nächte unter der Erde oder im Grab. Wenn dem aber so ist, ich komme nochmal auf diesen berühmten Karfreitag zurück, dann funktioniert das nicht. Freitag, Samstag, Sonntag sind zwar theoretisch drei Tage, aber er hat gesagt, drei Tage und drei Nächte. Und da spätestens scheitert es. Weil da liegen keine drei Nächte nicht zwischen. Da liegen maximal zwei Nächte zwischen. Wenn ich aber nach dem jüdischen Kalender in den Mittwoch hineingehe, dann komme ich genau am Sonntagmorgen aus, wo er auferstanden ist. Also auch da ist die Bibel präzise. Ich muss sie nur richtig lesen. Ich muss meine Tradition zur Seite legen und sagen, was sagt Gottes Wort? Und Gottes Wort ist präzise. Ich will hier gar nicht näher in diesen Kalender reingehen. Ich möchte noch die dritte Folie kurz anreißen, nur damit einfach sichtbar wird, wie präzise Gottes Wort ist. Weil ich kann sogar die Uhrzeiten ziemlich genau festmachen, wann was ereignismäßig passiert ist. Und das habe ich hier versucht, so ein bisschen mal aufzudröseln. Ja, bis hin zu den ersten drei Stunden, den zweiten drei Stunden am Kreuz. Der Tod von Judas, also sein Selbstmord, die Beerdigung, wann die stattgefunden haben muss, Sie hat vor dem Beginn des Sabbats oder des Passafestes stattgefunden. Da will ich jetzt gar nicht tiefer drauf hineingehen. Ich will euch damit nur zeigen, wenn ihr es selbst nachvollziehen wollt, ich kann euch die Folien zugänglich machen. Ihr studiert das Wort, ihr findet die Antworten dort. Also ihr braucht nicht zu glauben, was ich da jetzt auf die Folien gemalt habe, sondern sucht es euch selbst raus. Aber ich möchte nochmal auf diese Präzision zurückkommen. Und da für diejenigen, die Axel Weber kennen, da sind ein paar Dinge, die Axel Weber seinerzeit rausgearbeitet hat. Also das ist jetzt nicht alles auf meinem Mist gewachsen, aber ich denke, es ist wichtig, um auf einige Dinge nochmal einzugehen. Wir können die Folie eigentlich wegnehmen, aber ist egal, kriegen wir gleich hin. Ich möchte einfach noch ein paar prophetische Worte mal betrachten, rund um das Thema Kreuzigung, Auferstehung. Wenn ihr bitte mal mit mir in Zacharja geht und da das 9. Kapitel, der 9. Vers. Also ihr müsstet jetzt bitte eure Bibeln nehmen, weil wir heute keine Besetzung hinten am PC haben. Und insofern ist das ganz gut. Also Zacharja 9, Vers 9. Was kannst du die Folie nur einfach wegnehmen? Wir brauchen keine Bibelverse anzeigen. Ne? Da heißt es, zumindest in meiner Übersetzung, frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einen Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und was lesen wir dann in Matthäus, als es dann tatsächlich passiert? Matthäus 21, 4 bis 5. Da heißt es, dies alles ist aber geschehen, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht, saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einer Eselin und auf einem Füllen des Lasttiers Jungen. Wisst ihr, wie viele Jahre zwischen dem Ereignis des Einzugs in Jerusalem und dieser Prophezeiung in Zacharja liegt? Wie viel? Nicht ganz so viel. Sind rund 600 Jahre. Zacharja hat von Gott, weil er Prophet war, dieses Bild schon bekommen. Und Jesus war die Erfüllung dieser Prophezeiung. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Wenn ihr euch nämlich diese Stelle da von dem Einzug in Jerusalem genauer anguckt, dann werdet ihr auf einen Satz stoßen, wo die Pharisäer sich darüber ärgern, dass die Menschen und die Jünger Jesus zujubeln und sie Jesus auffordern und sagen, Meister, weise deine Jünger zurecht. So nach dem Motto, Meister, ruf sie zurück, die dürfen nicht jubeln. Was sagen die da? Die sagen ja, König der Juden. Ne? Warum sagen die Pharisäer das? Weil ihnen die Situation missfallen hat? Sie kannten die Schriften. Und sie wussten, wenn diese Schrift tatsächlich durch Jesus Christus erfüllt wird, dann haben wir ein ganz großes Problem. Weil dann müssen wir nämlich anerkennen, dass dieser Jesus aus Nazareth der Verheißene ist. Und das war ja genau das Problem. Und was war die Antwort von Jesus? Selbst wenn ich meine Jünger zurückpfeifen würde, dann würden die Steine anfangen zu jubeln. Also ihr könnt diesen Jubel nicht zurückhalten, weil ich bin der, der ich bin. Das ist die Botschaft, die er da verschickt. Es gibt noch eine ganz interessante Geschichte. Ich reiß das jetzt alles nur an, weil wir könnten hier Stunden drüber reden. Ihr kennt die prophetischen Bilder, die Visionen, die Daniel bekommen hat. Und Daniel hat ja zum Teil sehr präzise Zeitskalen vom Herrn gezeigt bekommen. Und da gibt es die Stelle, wir brauchen da jetzt nicht hinzugehen, es gibt aber eine Stelle im Daniel 9, die Verse 25 und 26, da ist die Rede von 69 Jahrwochen. Also 7 und 62 Wochen. Und diese Prophezeiung weist eben wiederum auf diesen Einzug in Jerusalem hin. Und diese Prophezeiung in Daniel geht noch weiter und sagt, und eine weitere Woche, und dann wird diese Stadt zerstört werden. Es gibt eine umfangreiche, also umfangreich heißt 158 Seiten lange Ausarbeitung von einem Autor, der heißt Sir Robert Anderson, war ursprünglich ein Inspektor bei Scotland Yard und hat nach seinem Ruhestand, weil er Christ auch war, sich wirklich hingesetzt und recherchiert und geforscht und ich weiß nicht was alles. Der hat die Schriften genommen, hat festgestellt, dass die Zeit, wo Daniel lebte, sehr genau in den Geschichtsbüchern dokumentiert ist durch die Könige, die dort regiert haben, die Ereignisse, die dort stattgefunden hatten. Wir hatten das letztens in der Predigt vom Peter auch, ne, wo er auf Nebukadnezar hingewiesen hat. Und ohne das jetzt alles nachzuvollziehen, der Termin, an dem Nehemia per Erlass die Erlaubnis bekommen hat, Jerusalem wieder aufzubauen. Also ich muss anders sagen, der Erlass ist erteilt worden, Jerusalem wieder aufzubauen. Das war noch vor Nehemia, das war mit Esra schon. Der lässt sich genau bestimmen. Und zwar ist das der 14. März 445 vor Christus. Und wenn man jetzt versteht, was die 69 Jahrwochen sind, wie die zu rechnen sind, und erkennt, dass da der jüdische Kalender hintersteht mit seinen Mondphasen, 30 Tage pro Monat, versteht, dass auch die Juden Schaltjahre kannten, um das zu justieren, weil das war ja nicht, lief ja mit den Gestirnen nicht synchron, dann kommt man auf 173.880 Tage und das führt zu dem Termin 6. April 32 nach Christus. Das war der Tag, an dem Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Das war die prophetische Verheißung, die Daniel empfangen hat. Und warum das so interessant ist, weil wenn man dann eine weitere Jahrwoche weiterrechnet, kommen wir in das Jahr 70 nach Christus. Und was war im Jahr 70 nach Christus? Ist die Zerstörung von Jerusalem. Wenn man das nicht als Präzision im Worte sieht, über die Jahrtausende oder Jahrhunderte, die dazwischen liegen, dann weiß ich es nicht. Dann fängt es für mich an, schwierig zu werden. Zu dem Jerusalem übrigens auch eine interessante Geschichte zu der Zerstörung. Jerusalem wurde ja von den Römern belagert zu der Zeit und es sind, ich glaube, 1,5 Millionen Menschen in Jerusalem umgekommen, nicht nur durch, sagen wir, dass sie erschlagen wurden, sondern durch Hunger und Not, einfach durch den Belagerungszustand. Also sie sind schlicht und einfach verhungert, die Menschen. Und dazu gibt es zwei geschichtlich, eine ist geschichtlich belegt, die andere ist eine geschichtliche Überlieferung, also ich bin vorsichtig in meiner Formulierung. Die geschichtliche Überlieferung besagt, dass ca. 20.000 jüdische Christen die Stadt vor der Zerstörung verlassen haben und keiner von ihnen umgekommen ist durch diese Belagerung, weil sie die prophetische Bilder oder das prophetische Wort, was ausgesprochen wurde durch Daniel, für wahre Münze genommen haben und die Stadt verlassen haben, geflohen sind, und zwar vor der Belagerung. Und man sagt, dass kein Gläubiger in Jerusalem umgekommen sei. Das ist die geschichtliche Überlieferung. Kann man unter anderem Josephus nachlesen. Die zweite interessante geschichtliche Information ist folgende. Es gibt Belege, dass die Römer nicht vorhatten, die Stadt Jerusalem zu zerstören. Nach der Belagerung, also als sie dann eingenommen haben. Es war nicht das Ziel der Römer, diese Stadt zu zerstören. Aber es gibt ja immer ein paar übrige Eifrige und so hat wohl irgendein römischer Soldat eine Fackel in den Tempel geschmissen. Und der Tempel war alles innen mit Holz ausgekleidet, Gold vergoldetes Holz, also das Holz war da mit Gold beschlagen, muss man sagen. Hat Feuer gefangen, gebrannt wie Zunder, der Tempel ist niedergebrannt. Aber die Steine standen ja immer noch. Ne? Warum ist er dann komplett zerstört worden? Der Punkt war, das Feuer hat eine solche Hitze entwickelt, dass das Gold geschmolzen ist und in die Ritzen zwischen die Steine geflossen ist. Das war ja nicht wie heute, dass wir Steine nehmen und Zement dazwischen schmieren, sondern die Steine waren relativ wenig miteinander verklebt, sage ich jetzt mal. Das Gold ist also zwischen die Steine und Ritze geflogen. Ja, und was haben die Römer gemacht in Angesicht dieses vielen Goldes? Und gesagt, wir drehen ja jeden Stein um, dass wir an dieses Gold kommen. Und so wurde der Befehl erteilt, dass jeder Stein abzutragen ist, um an dieses Gold zu kommen, was da geschmolzen war. Und so kam es zur vollständigen Zerstörung des Tempels. Das war der Hintergrund. Das ist geschichtlich. Ja. Warum ich das sage, ist einfach nur, um deutlich zu machen, die Präzision des Wortes, die Genauigkeit dessen, was Gott vorhat und daran angeknüpft eben auch die Tatsache, alles, was nicht Gott vorhatte, gehört da nicht hin. Ja, hat dann da keinen Platz für. Ich will euch noch ein paar Bibelstellen nur geben, die gehen wir jetzt nicht einzeln durch, weil ich möchte noch auf einen dritten Punkt kommen. Aber ich möchte euch nur noch ein paar andere Vorhersagen geben. Es ist zum Beispiel in Sacharja 13,7, könnt ihr euch aufschreiben, vorhergesagt, dass Jesus geschlagen wird. Das Lamm wird geschlagen. Oder der Hirte wird geschlagen, kann man auch sagen. Dann, dass Jesus von einem Freund verraten wird, finden wir zum Beispiel im Psalm 41,9. Auch wieder Altes Testament. Und es gibt jeweils dazu eine Parallele im Neuen Testament, aber die könnt ihr euch dann selbst erarbeiten. Wir finden im Alten Testament die Vorhersage, für wie viel Jesus Christus verraten wird. Und zwar in Sacharja 11, die Verse 12 bis 14. Nur heißen sie da Silber Schekel und nicht Silber, Silberlinge. Ja. Ist aber diese 30 Silber. Dass Jesus am Kreuz, als er sagt, mich dürstet, dass ihm Essig und Galle angeboten wird, finden wir im Psalm 69, 21. Die Tatsache, dass Jesu Gewand offensichtlich so gestaltet war, dass die römischen Soldaten es nicht zerreißen wollten, weil dann wäre es nichts mehr wert gewesen, hat ja dazu geführt, dass sie darüber gelost haben, wer es bekommen soll. Und das finden wir im Psalm 22, 18. Eine andere Vorhersage finden wir gleich in mehreren Stellen, unter anderem im 2. Mose 12, 46, also so früh schon, im 4. Mose 9, 12 und noch eine dritte Stelle in dem Psalmen 34, 20. Worum geht es da in diesen Stellen? Wenn wir heute über die Kreuzigung lesen, dann verbinden wir damit typischerweise unter anderem Dinge wie grausam, brutal, eine Todesart für Schwerverbrecher. Das ist alles richtig. Aber ich glaube, dem wenigsten von uns ist bewusst, wie grausam eine Kreuzigung ist. Weil ein Gekreuzigter stirbt nicht sofort. Weil ein Gekreuzigter kann tagelang am Kreuz hängen. Warum ist das so? Wenn jemand am Kreuz hängt, ihm wurden dann die Arme festgebunden oder auch mit Nägeln festgeschlagen, ihm wurden die Füße festgebunden oder mit Nägeln durchbohrt. Und er hing dann so an dem Kreuz. Und es ist medizinisch bewiesen, wenn du so hängst, kannst du nicht atmen. Also musst du dich ausstrecken, du musst also auf deine Füße gehen, die aber mit durchbohrt sind. Das ist ein Kampf zwischen dem Schmerz und dem Überleben, damit du nicht erstickst. Und dieser Tod kann Tage dauern. Und es war eine besondere Gnade des Hinrichtenden, dem Gekreuzigten die Beine zu brechen, weil dann hatte er nicht mehr die Möglichkeit, sich hochzustemmen und ist dann schneller erstickt. In den Versen, die ich euch gegeben habe, geht es um die Tatsache, dass Jesu Beine nicht zerbrochen wurden. Ihm wurden die Beine nicht gebrochen. Und dass die Vorhersage in Mose, das Paschalam durfte keinen gebrochenen Knochen haben. Und es ist auch die Vorhersage in dem Psalm, dass ihm kein Gebein gebrochen wird. Jesus ist sehr schnell gestorben. Warum? Weil er in einem souveränen Akt gesagt hat, Herr, ich gebe dir meinen Geist, und ist gestorben. Also selbst im Tod hat Satan keine Macht über ihn gehabt, um den Tod herbeizuführen. Wir finden eine weitere Botschaft in Sacharja 12,10. Da geht es um den Lanzenstich in die Seite von Jesus Christus, schon vorhergesagt, der bewiesen hat, dass Jesus tot war, der ihn nicht getötet hat, sondern da war er schon tot durch diesen Lanzenstich. Eine weitere Vorhersage in Jesaja 53, 9 und dann auch Vers 12, 9 und 12, da wird über die Grablegung Jesu gesprochen, nämlich dass er bestimmt war, mit Gesetzlosen beerdigt zu werden. Und er ist beerdigt worden in einem Grab eines Reichen. Das ist da vorhergesagt. Es ist vorhergesagt, was er als letzte Worte am Kreuz sprechen würde. Und das finden wir im Psalm 22,1. Nämlich dieser ultimative Moment des Schmerzes, des tiefsten Schmerzes, den Jesus empfunden hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir finden Aussagen über seine Wiederauferstehung. Interessanterweise im 1. Mose 22, 3 bis 4 schon. Würdet ihr euch fragen, wenn ihr die Stelle anguckt, wieso, was hat das mit Jesus zu tun? Das ist die Stelle, wo Abraham mit seinem Sohn Isaak loszieht, um ein Opfer zu bringen auf einem Berg. Und sie sehen dann, kommen an den Punkt, wo sie in der Ferne, heißt es, den Berg sehen. Und Isaak Abraham fragt, Vater, wir haben Feuer, wir haben Holz, aber wo ist das Opferlamm? Und Abraham sagt, wissend, dass Gott ihn aufgefordert, seinen Sohn zu opfern. Gott wird das Opferlamm bereitstellen. Da kann man vieles zu sagen, aber zwei Dinge nur. Abraham hatte Glauben, dass Gott auf irgendeine Weise diesen verheißenen Sohn wiedererwecken kann. Und das Zweite, man kann diese Stelle so betrachten, dass man sagt, er hat nicht nur geografisch in der Ferne den Berg gesehen, wo er opfern durfte, sondern er hat geistlich in die Zukunft gesehen, dass auf diesem Berg das ultimative Lamm geopfert wird. Denn es ist derselbe Platz gewesen, Golgatha. Ohne dass ich das jetzt im Detail zerlege, die Inschrift über dem Kreuz, die normalerweise eine Indikation dafür ist, warum jemand am Kreuz hängt. Da steht oben drüber, verurteilt, weil 15 Morde oder verurteilt, weil König der Juden. Ist vorhergesagt. Und das Interessante an dieser Inschrift ist, auch da haben die Pharisäer sich gewehrt. Die haben gesagt, schreibt doch bitte, er behauptet, er sei der König der Juden. Und Pilatus sagte, nichts da. Das Schild ist geschrieben, das bleibt jetzt so. König der Juden. Und wenn man das ins Hebräische zurückführt, und die vier, dann entstehen vier Anfangsbuchstaben. Und das sind die vier Buchstaben, die das unaussprechliche Wort Jahwe bedeuten. König der Juden, Gott. Wir haben über die Auferstehung gesprochen, nach 3 Tagen, ist vorhergesagt. Da gibt es auch übrigens ein interessantes Bild. Wir können, wenn wir die Geschichte von Noah betrachten, sehr genau kalendarisch nach dem jüdischen Kalender festmachen, wann die Arche auf dem Berg Ararat gelandet ist. Nämlich am 17. Tag des Nisan. Das steht so in der Bibel. Könnt ihr nachlesen. Wann war der Tag der Auferstehung? Nach dem jüdischen Kalender der 17. Nisan. Interessant, ne? Die Arche als Symbol des Sterbens und der Wiederauferstehung. Und da ist Jesus, das ultimative Lamm, das uns vom Tod erlöst und in neues Leben führt. Stell es mir einfach mal so in den Raum. Noch ein letztes. Jesus ist das vollkommene Opferlamm. Wir haben da gar nicht jetzt groß drüber gesprochen, aber wir haben es gezeigt am Kalender. Es war der Zeitpunkt des Passahlamms. Das Passahlamm, das erste, was geopfert wurde, war die Befreiung des Volkes, des auserwählten Volkes Gottes aus der Sklaverei. Dafür wurde es geopfert, dafür musste das Blut an die Türpfosten gemalt werden, damit der Todesengel vorbeiging. Es war die Errettung für das Volk. Jesus, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch verstehen, dass es was mit dem Passa zu tun hat und nicht mit irgendeinem anderen Datum, weil es ist genau die Parallelisierung. Das eine ist das Symbol für das, was Jesus ultimativ tut. Und dann finden wir in der Offenbarung, im Kapitel 5, in den ersten 5 Versen, diese Stelle, wo Johannes diese Vision hat und bitterlich weint, weil scheinbar niemand im Himmel ist, der die Schriftrolle öffnen kann, der das Siegel brechen darf. Wer ist würdig, das Siegel zu brechen? Auch da ganz kurzes, um das Verständnis noch ein bisschen zu erweitern. Heute würde man sagen, wenn man Immobilien verkauft hat, dann hat man das in einer Schriftrolle fixiert. Der Eigentümer, also dieser Vertrag wurde festgelegt, wurde eingerollt, das waren ja Schriftrollen, und da wurden 7 Siegel drauf gemacht. Und wurde dann weggelegt. Und wenn irgendwann ein Disput kam, um zu sagen, bist du der rechtmäßige Eigentümer oder der Eigentümer möchte das weitergeben und er muss beweisen, dass er der Eigentümer ist, dann wurde diese Immobilienrolle rausgenommen, wurde dem Käufer sozusagen in die Hand gelegt und er sagt, wenn du bereit bist, das Geld zu bezahlen, dann darfst du die Siegel brechen. Das war die praktische Anwendung in der alten jüdischen Lebensweise. Und jetzt lesen wir in der Offenbarung, wer ist würdig, diese Rolle zu öffnen, diese Siegel zu brechen. Siegel brechen durfte nur der, der bereit war, auch den Preis zu zahlen dafür. Und der Einzige, der in der Lage war, den Preis zu zahlen für unser Leben, war Jesus Christus, das Opferlamm. Und deswegen lesen wir dann da an der Stelle, das Lamm ist würdig. Das Lamm hat den Preis bezahlt. Den höchsten möglichen Preis, den es gibt, den jemand zahlen kann, den nur Gott zahlen konnte. Jesus Christus hat ihn bezahlt. Und so war Jesus in der Lage, diese Siegel zu brechen. Ich hoffe, euch mit den wenigen Punkten deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, dass Gottes Wort eine klare Botschaft hat, eine präzise Botschaft hat, der es keiner Hinzufügung bedarf, die ich nicht verschönigen muss, die ich nicht bunt mit Eiern bemalen muss, sondern wo es schlicht und einfach um das Werk Jesu Christi geht und damit um unsere Erlösung oder Nichterlösung. Und ich möchte mit ein paar Gedanken schließen, auch wenn das heute sehr lange war, aber mir ist das wichtig. Erstens, wir können dieses Werk Jesu Christi, können wir jeden Tag feiern. Nicht nur jeden Sonntag, wir können ihn jeden Tag feiern, denn jeden Tag ist es so, dass wir alleine aus dem Werk Jesu Christi leben. Nur durch ihn haben wir Errettung, wenn wir ihn annehmen. Aber dann ist das Werk vollbracht, da braucht man nichts mehr hinzuzufügen, da braucht man nichts zu ergänzen, da müssen wir nicht noch ein halbes Osterlamm oben drauflegen oder sonst was, sondern es ist vollbracht, ein für alle Mal. Ein Opfer, ein für alle Mal und in Ewigkeit. Lasst uns dazu mal in die Hebräer 10,10 gehen. Und das möchte ich euch bitten, wirklich aufzuschlagen. Hebräer 10, Vers 10. Ich wandere mal hier. Da heißt es, in diesem Willen, und das heißt den Willen Gottes im Prinzip, wenn man den Kontext nimmt, sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ich habe keine Chance, da noch was hinzuzufügen. Es gibt andere Stellen im Hebräer, wo klar gesagt wird, es gibt kein zweites Opfer. Das war das Opfer. Und es wird nie ein zweites geben. Nicht eins, das Erlösung bringt. Der Feind wird das Opfer wieder errichten wollen, lesen wir in der Offenbarung, hat aber nichts mit dem Werk Jesu Christi zu tun. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, alles, was uns von dieser Botschaft wegführen will, ist Satans Botschaft, ist nicht das reine Evangelium. Und deswegen nochmal ein paar Betrachtungen im Epheser, Epheser 2, 4 bis 9. Weil das führt uns nochmal dahin, was können wir denn überhaupt dazu beitragen? Und es zeigt uns, dass wir nichts dazu beitragen können, außer das zu glauben, dieses Werk Jesu Christi anzunehmen. Da ist es im Epheser 2, Abvers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Und lebendig sind wir geworden, durch Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Jesu Christo, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweise, in Christo Jesu. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Das Kreuz, der Tod und die Wiederauferstehung ist die ultimative Gnadengabe Gottes zu unserer Errettung. Und das Einzige, was wir dazu beitragen können, ist zu glauben, dass es so ist, dass es Faktum ist. Und selbst dieser Glaube ist eine Gnadengabe Gottes. Denn dieser Glaube führt uns überhaupt erst dahin zu erkennen, dass wir ohne Jesus Christus verloren sind, aber dass er der Weg ins ewige Leben ist. Das haben die Menschen, von denen wir in der Apostelgeschichte zuerst leben, die ersten Gläubigen, nicht nur geglaubt, sie haben es gelebt. Wir finden in der Apostelgeschichte 2,42, brauchen wir jetzt nicht hinzugehen, ich zitiere es, einfach die Aussage, und sie harrten in der Lehre der Apostel. Dieses Harren dürfen wir uns jetzt nicht so vorstellen, dass sie sich auf den Sessel gesetzt haben oder auf den Stuhl oder auf den Boden, wo auch immer, und haben dann so gesagt, so, jetzt harre ich auf der Lehre der Apostel. Vielleicht sitzen sie auf irgendwas drauf sogar. Darum ging es nicht. Sie haben es gelebt. Sie haben die Botschaft gelebt. Sie war in ihnen lebendig und sie haben gelebt. Und ihr Leben war darauf ausgerichtet, den Herrn wohlgefällig zu sein, ihm Ehre zu erweisen, in dem, was sie tun, wie sie sprechen, wie sie handeln, wie sie miteinander umgehen. Das finden wir in der Apostelgeschichte. Es war Gemeinschaft. Es war ein Miteinander aufbauen. Warum? Weil sie verstanden haben, dass durch den Glauben an Jesus Christus sie alles haben, um dieses Leben leben zu können. Ich möchte auch noch mal kurz in den Römer 5 gehen. Ich werde dann nur punktweise was rausgreifen. Ich kann es euch nur anempfehlen, es selbst zu lesen. Kapitel 5 im Römer. Ich gucke jetzt nur in die ersten 11 Verse rein. Der Römer ist ein hochinteressantes Buch. Nicht nur, weil er zeigt, dass die Errettung nicht nur für die Juden oder nur für die Nation, also die Nichtjuden ist, sondern zeigt auch, dass keiner über den anderen irgendein Privileg hat, weil alles aus der Gnade Gottes passiert. Und deswegen wollte ich da nur mal ein paar Dinge herausgreifen. Ich lese das Kapitel einmal komplett durch und gehe dann pointiert nochmal auf ein, zwei Dinge ein. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben. Und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Aber nicht nur das. Wir sind auch stolz auf die Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind. Denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, durch seine Liebe ins Herz ausgegossen. 6. Christus ist ja zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für gottlose Menschen. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt, eher noch würde jemand für einen besonders gütigen Menschen sich opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht von dem kommenden Strafgericht gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist, denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Da steckt unheimlich viel drin und Römer ist ein Buch, ich glaube, das kann man nicht oft genug lesen und man wird immer wieder noch Neues entdecken. Also ich möchte hier auch wirklich nur punktuelle Aspekte rausgreifen, also erwartet jetzt keine Vollinterpretation all dieser Aussagen hier. Aber ein paar Dinge möchte ich rausnehmen. Im ersten Vers heißt es, wir sind aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden. Der Glaube kommt von Gott und das ist das Einzige, durch das wir gerecht werden. Wir müssen glauben. Wenn wir nicht glauben, ist da auch keine Gerechtigkeit für uns. Das heißt auch, wir haben durch Jesus Christus Zugang zu der Gnade bekommen, Vers 2. Und auch das, indem wir daran glauben, dass es so ist. Nicht anders, wir können das nicht erarbeiten, wir können nichts dafür tun, wir können nicht irgendwelche tollen Abhandlungen machen und dann sagen, jetzt habe ich bewiesen das, sondern es ist Glaube und Gnade, die da immer wieder zusammenwirken. Und es wird umso erstaunlicher, wenn man dann, wie im Vers 6 lesen, dass sie ja nicht für die Menschen starben, die vorher schon anerkannt hatten, dass er der Sohn Gottes ist und deswegen es auch sozusagen die letzte Handlung war, sondern er ist für alle gottlosen Menschen gestorben und es waren alle gottlos. Ohne Ausnahme. Ja? Wir sind alle Sünder, sagt Römer. Ohne Ausnahme. Jesus starb für gottlose Menschen. Starb nicht für die, die an ihn geglaubt haben, er starb für gottlose Menschen, um ihnen den Weg ins ewige Leben zu eröffnen. Er starb, als wir noch Sünder waren. Das finden wir im Vers 8 zum Beispiel. Und dann heißt es, durch die Kraft seines Lebens sind wir gerettet worden. Er ist gestorben, aber er ist nicht tot. Er lebt. Er ist aus dem Grab auferstanden. Er ist ein lebendiger Gott, der einzig lebendige Gott, der spricht. Der einzig wahre Gott. Und durch sein Leben Und die Kraft, die das bewirkt hat, nämlich Gott Vater selbst, leben auch wir. Haben wir Leben und sind errettet. Und das Wunderschönste für mich war dann der Vers 11, wo es dann einfach nochmal darauf zeigt, dass wir eine Beziehung mit Gott wieder haben. Wir sind nicht mehr getrennt von Gott, wir sind in einer Beziehung mit Gott, weil Gott sich danach sehnt. Und auch diese Beziehung hat Jesus Christus uns geschenkt. Es war sein Werk. Jetzt liegt es an uns, diese Beziehung zu leben, auszufüllen, indem wir Zeit mit ihm verbringen, ihn suchen, sein Angesicht suchen, herausfinden, was er gerne hat. Nicht, was er tun kann. Gott kann alles tun. Aber das ist nicht das, wo er sich nachsehnt. Er sehnt sich nach etwas, das wir verstehen, was ihn bewegt, was sein Herzschlag schneller schlagen lässt, worüber er sich freut. Das ist Beziehung. Jesus Christus hat die Voraussetzung dafür geschaffen, aber wir müssen sie leben. Ich möchte noch mit 2, 3 Versen schließen. Galater 2,20. Das hat Paulus über sich geschrieben, aber vielleicht können wir es so lesen, dass wir sagen, hätte ich das auch schreiben können oder schreibe ich das gerade in diesem Moment, in dem ich sage, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist das Leben, was wir suchen dürfen und das Jesus Christus für uns vorbereitet hat, zur Verfügung stellt. Da können wir nichts weiter zu beitragen. Glauben und in seiner Gnade leben. Ich möchte schließen mit einem Wort aus dem Judas 1, 24 bis 25 und damit dem Herrn nochmal alle Ehre geben für sein Werk, das Werk, an das wir uns jeden Tag aufs Neue erinnern dürfen, nicht nur einmal im Jahr. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann, diesem einzigartigen und alleinigen Gott, der durch unseren Herrn Jesus Christus unser Retter geworden ist, ihm gebührt Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit.